نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله. Kann eine von euch in die Telegram-Gruppe nochmal das Passwort bitte schreiben? Ich wollte es eigentlich gemacht haben, aber kam dann nicht mehr dazu. Falls jemand das vergessen hat oder so, dass er dann nicht noch scrollen muss. طيب, heute ist Tafsir, inshallah. Wir fangen an mit der Lektion 87, Suratul An'am, Vers 151 bis 165. Ich habe die Wort-zu-Wort-Übersetzung auch schon hochgeladen. Ja, und mir fiel letztens auf, ich glaube, manche schreiben das dann nicht mehr so richtig mit. Es ist wirklich wichtig, die Wort-zu-Wort-Übersetzung von Woche zu Woche mitzuschreiben oder anzuhören auch. Beides parallel, ja? Darüber werde ich auch nochmal sprechen, inshallah. Okay, und zwar ist das die letzte Lektion aus Suratul An'am. Und Suratul An'am, wie ihr wisst, wurde an einem Stück offenbart und wir haben die jetzt in so viele Teile zerlegt. Und trotzdem ist es uns vielleicht hier und da schwer gefallen oder eine Lektion war vielleicht lang oder wie auch immer. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat die als solches Ganzes auf einmal genommen und auf einmal diese ganze Verantwortung und Wissen entgegengenommen. Sallallahu alaihi wasallam. Wie gesagt, das sind die letzten Ayat aus Surat al-An'am und in diesen Ayat sind solche Verse, ich will gar nicht Verse sagen, Ayat, das Wort gibt viel mehr wieder, was eine Aya, ja, ein Wunder, ein Zeichen Allahs wirklich ist. Vers ist, gibt das nicht wirklich wieder. Und in dieser Lektion sind die einige von den wichtigsten Ayat aus dem Koran. Ibn Mas'ud radiallahu an sagte, wer von euch wünscht, den letzten Willen des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die Wasiya, letzte Wille nicht im Sinne von ich vererbe das und das, letzte Wille im Sinne von letzte wichtige Auftrag des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wer auch immer das lesen möchte, das Testament des Gesandten sallallahu alaihi wasallam lesen möchte, auf dem er sein Siegel gesetzt hat. Das Testament des Propheten sallallahu alaihi wasallam, auf das er sein Siegel gesetzt hat, so soll er diese Ayat lesen. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. Sag, kommt her, ich verlese euch, was euer Herr euch verboten hat. Bis zu der Stelle لعلكم تتقون. Und das sind genau die Verse, die wir gleich lesen werden. Und das hat Ibn Mas'ud gesagt. Dann gibt es andere Aussagen auch von Ibn Abbas, radiallahu an, der sagte, in Suratul An'am gibt es klare Verse und sie sind die Mutter des Buches. Die sind die Mutter des Koran und dann rezitierte er قُلْ تَعَالَوْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ. Kommt her, ich verlese euch, was euer Herr euch für verboten erklärt hat. Und das sind genau, wie gesagt, die Ayat, die wir gleich lesen. Das steht alles bei Ibn Kathir und auch bei anderen. Dann von Ubadah ibn Usamid, der sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wer von euch gibt mir den Treueschwur für drei Dinge? Und dann rezitierte er diese Verse, قُلْ تَعَالَوْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ. Und dann sagte der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, wer auch immer diesen Schwur, diese treuen Schwur, diese Verpflichtung erfüllt, seine Belohnung ist mit Allah. Und wer auch immer darin Verfehlungen hat, Allah kann ihn oder wird ihn dafür in diesem Leben bestrafen und dies wird dann für ihn seine Vergeltung sein. Also wer hier und da Mängel hatte, dann wurde er schon in der Dunya bestraft dafür. Das ist schon seine Vergeltung. Dann muss er dafür nichts mehr, nicht mehr gerade stehen. Und für wen Allah die Vergeltung verspätet bis zum Jenseits, bis zum Tag der Auferstehung, dann ist seine Angelegenheit mit Allah. Wenn er wünscht, wenn er will, wird er ihn bestrafen und wenn er will, wird er ihm vergeben. Al-Hakim sagte, es ist ein Sahih-Hadith, aber Muslim und Bukhari haben es nicht aufgenommen. Aber die Kriterien sind, ist ein authentisches Hadith. Ja, also ab diesem Vers, den wir jetzt gleich lesen, inshallah, erinnert euch nochmal an den Kontext. Wir haben die ganzen letzten Ayat darüber gelesen, was die Jahiliyyah-Araber für Haram erklärten und inwiefern sie sich von dem Din Ibrahim a.s. entfernt hatten. Und hier wird also jetzt gesagt, dass okay, ich habe euch jetzt gesagt, was verboten ist, was eben nicht verboten ist, was ihr falsch gemacht habt an Haram- oder Halal-Erklärungen. Und jetzt kommt her, hört zu, ich verlese euch, was wirklich von eurem Herrn Haram erklärt wurde, was die wirkliche Religion ist, was der echte Din ist. Ja, und das ist eben die Art und Weise des Koran auch, dass wenn er einerseits etwas falsch darstellt oder für falsch erklärt, dann aber auch andererseits richtig erklärt, wie etwas denn korrekt auszusehen hat. Und das ist ja auch wichtig. Ja, wenn man etwas immer nur runterreißt und für falsch erklärt und so nicht und so nicht und so nicht, aber andererseits nicht sagt, wie soll es denn jetzt aussehen? Dann ist ja da ein Vakuum entstanden und ja, das muss der Mensch dann quasi selber auffüllen. Nein, wenn Allah subhanahu wa ta'ala einerseits das eine verurteilt, sagt er andererseits auch, dass so, hier ist der richtige Weg. So soll es eigentlich aussehen. Ja, also Muhammad sallallahu alaihi wasallam soll hier also den, in erster Linie den Kuffar, den Mushrikin von Mekka erklären, die eben anderes außer Allah anbeteten und Dinge für Haram erklärt hatten, die nicht von Allah Haram erklärt waren, die ihre Kinder töteten, die Praktiken hatten, die nicht zu vereinbaren waren mit einer offenbarten Religion. Ihnen wird jetzt also richtig gestellt, was die richtige Religion ist. Ibn Abbas, radiallahu an, eine andere Aussage auch von Ibn Abbas, die in den Tafasir zitiert wird, dass diese Ayat, die wir jetzt gleich lesen, sind Muhkamat. Und hier in diesen Ayat sind solche Dinge besprochen, sind solche Dinge dargelegt, die von allen Propheten gebracht wurden. Und alle Propheten haben diese Gebote ihren Gemeinschaften weitergegeben. Das sind, wenn ihr so möchtet, Usuluddin. Das sind die Grundlagen der Religion. Ja, die unverändert so alle Zeiten hindurch an die Gemeinschaften, die ihren Propheten gefolgt sind, weitergegeben wurden. Dann gibt es eine Aussage, auch in Tafsir kommt die vor, von Ka'ab Ahbar. Ka'ab Ahbar war ursprünglich ein Jude und ein sehr Gelehrter. Über die Tora war er sehr gelehrt, ein gelehrter Jude, der wohl dann Muslim wurde. Und er sagte, dass diese Ayat aus dem Koran, die über 10 Dinge sprechen und sie für Haram erklären, in der Tora nach den Namen Allahs wird auch damit angefangen. Also was er damit sagen will, in der Tora gibt es genau das Gleiche. Ja, in der Tora kommt genau dasselbe vor und da gibt es andere ähnliche Aussagen auch von anderen Gelehrten, die genau dasselbe sagen. Das, was hier gegeben wird, ist wirklich wie Usuluddin, das ist der rote Faden durchgehend, was alle Propheten ihren Völkern, Gemeinschaften weitergegeben haben. Die absolute Basis für was wir Din nennen, was von Allah gegeben wurde, ist in diesen folgenden Ayat enthalten. Das heißt also für uns, dass wir dieses ganz besonders gut verstehen sollen und wissen sollen, dass wer auf diesen Dingen, auf diesen Geboten bestehen bleibt und darauf geht, dass er wird auf den geraden Weg bleiben. Er wird den geraden Weg finden in diesen Dingen. Und zwar heißt es, قُلْ تَعَالَوْ أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ. Sag, kommt her, ich will euch verlesen, was euer Herr euch verboten hat. تَعَالَوْ kommt von عُلُوْ, ein Lam, wow. So wie wir auch sagen, Ta'alu kommt, ist ja sehr gebräuchlich, auch sogar die Nicht-Araber sagen Ta'ali und Ta'alu zu jemandem im Sinne von komm, komm her. Kommt aber ursprünglich von Ala, auf, oben sein. Uluf ist die Höhe und wörtlich heißt das nach oben rufen. Und das kann eben im metaphorischen Sinne oder im bildlichen Sinne oder eben wirklich im buchstäblichen Sinne gemeint sein, dass man jemanden nach oben ruft, zum Beispiel jemand steht auf einem Berg und sagt den anderen, Ta'alu, kommt nach oben. Also er steht schon oben, die anderen sollen auch hochkommen. Oder eben im bildlichen Sinne, im symbolischen, metaphorischen Sinne, dass man jemanden zu etwas ruft, was eben moralisch oder was die Wahrheit angeht, moralisch, wahrheitsgemäß höher steht. Und wodurch man selber auch erhöht wird, wenn man dieser Sache, dieser Aussage folgt. Atlu ma harrama rabbukum. Atlu kommt von Tilawa. Ta, Lam, Wow, Tilwan, Tilawatan, gibt es verschiedene Infinitive, die daraus sich bilden. Und wörtlich heißt das ja eigentlich, jemanden etwas verfolgen. Tilwan bedeutet, hinter etwas so hinterhergehen, dass zwischen dir und diesem nichts dazwischen ist. Das ist die buchstäbliche, ursprüngliche Bedeutung. Und Tilawa bedeutet, dass man etwas so liest oder auch rezitiert, also nicht nur lesen im Sinne von die Buchstaben verfolgen, sondern auch etwas rezitieren, dass nichts anderes dazwischen ist. Also du rezitierst das und da haben eben die Ulama erklärt, was bedeutet das, dass man etwas so rezitiert, dass zwischen dir und diesem nichts dazwischen ist, dass man es eben wirklich versteht, dass man es nicht mit etwas anderem ergänzt, was von dir selber ist, sondern es so liest, wie es eben da gegeben ist, vorgegeben ist, dass man es versteht, dass man es so versteht, dass man auch darüber nachdenken kann. Also keine Fremde ist zwischen dir und dem Gelesenen. Also eine Nähe da besteht. Und das kommt natürlich nur mit Verständnis und natürlich dann auch damit, dass man das umsetzt. Damit kann natürlich auch das Nicht-Fremde dazwischen ist, dass keine physische Ablenkung da vorhanden ist, dass man nicht abgelenkt ist von irgendetwas, was um dich herum passiert und eben auch nicht in den Gedanken abgelenkt ist, so dass man wirklich mit Sinn und Verstand dem hinterhergeht und rezitiert. Ja, also das ist so in der Bedeutung enthalten. Ma harrama rabbukum, harrama von haram, das Wort kennen wir, alaikum, was Allah, euer Herr euch für haram erklärt hat. Und ganz oben auf der Liste, allererstens, das ist die absolute Grundlage der Religion, Allah tushriku bihi shay'a, dass ihr nicht mit ihm beigesellt irgendetwas. Macht keinen Schirk. Ja, ihr sollt neben Allah keine Götter haben. Ja, wie es auch in den 10 Geboten so ungefähr heißt. Ja, und da sehen wir auch wirklich jetzt durchgehend, während wir die ganze Zeit Parallele sehen, kein Schirk, Shay'a, weder im Großen noch im Kleinen. Schirk zu machen ist das absolute Oberprinzip von Haram, was in keiner Scharia, die jemals gebracht wurde, auch nur im geringsten zugelassen, erlaubt oder gut geheißen wurde. Absoluter Haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte in einem Hadith, in Al-Adab al-Mufrad wird das überliefert, das macht gewiss kein Schirk mit Allah. Mache gewiss kein Schirk mit Allah, selbst wenn du verbrannt wirst, selbst wenn du getötet wirst. Ja, und da gibt es verschiedene Überlieferungen. Ich habe euch den sinngemäßen, die Bedeutung davon gesagt. In einer Überlieferung hieß es auch, selbst wenn du in Stücke geschnitten wirst. Ja, das ist der Sinn des Hadithes, dass du getötet wirst, ob jetzt Stücke geschnitten oder andere Überlieferungen. Gibt es ja verschiedene Versionen. Und wir wissen, dass es vor uns gab Völker, Gemeinschaften, die nur aufgrund ihres Ein-Gott-Glaubens, dass sie eben nicht den Herrscher der Zeit angebetet hatten oder dass sie nicht eben davon ablassen wollten, Allah alleine als ihren Rabb anzuerkennen, dass sie deswegen in buchstäblich Feuergruben springen mussten. Ja, wie wir in Surat al-Buruj auch lesen, dass manche Menschen vor uns so geprüft wurden, dass riesige Gruben ausgehoben wurden, Feuer darin angezündet wurde und jeder, der nicht von Tauhid ablassen wollte, dort hineinspringen musste. Ja, also so etwas gab es und das ist also auf jeden Fall die absolute Grundlage von Din ist Tauhid. In den Sahih Muslim und Sahih al-Bukhari heißt es auch von Abu Dharr, dass der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam sagte, Jibril alaihi salam kam zu mir und gab mir die frohe Botschaft, dass wer auch immer unter deinen Folgern stirbt und er hat keinen neben Allah angebetet, er wird in das Paradies eintreten. Ich sagte, auch wenn er gestohlen hat und auch wenn er Zina gemacht hat, also auch wenn er Unzucht begangen hat, er sagte, auch wenn er gestohlen hat und auch wenn er Zina begangen hätte. Ich fragte oder sagte, auch wenn er gestohlen hat, auch wenn er Zina gemacht hat, er sagte wiederum, auch wenn er gestohlen hat, auch wenn er Zina gemacht hat. Und ich sagte wieder, auch wenn er gestohlen hat, auch wenn er Zina gemacht hat. Und er sagte, auch wenn er gestohlen hat, auch wenn er Zina gemacht hat und auch wenn er Khamr genossen hätte. Also Khamr, Berauschendes zu sich genommen hätte. Und in Musnad, also in den Sunnen, gibt es eine andere Überlieferung, wo noch der Zusatz dann kommt, dass der Gesandte Allah s.a.w. dann noch sagte, dass Allah sagt, O Sohn Adams, solange du mich bittest und Hoffnung in mir hast, Hoffnung im Sinne hier von gute Gedanken über mich hast, ja, Hoffnung in mir hast, werde ich dir vergeben, was immer du getan hast. Und es wird für mich ein einfaches sein, dies zu tun. Und auch wenn du die ganze Erde voll von Sünden zu mir bringst, werde ich dir entgegenkommen mit der gleichen voll von Vergebung, solange du mir nichts beigesellst oder etwas neben mir anbetest. Und wenn du geirrt hast und du deine Irrungen oder Verfehlungen sich aufhäufen, bis dass sie die Grenzen oder den Himmel erreichen und du mich dann um Vergebung bittest, werde ich dir vergeben. Und dieses wird auch im Koran erwähnt, also Ibn Kathir sagt dann, der das Hadith zitiert, sagt dann, und das wird auch im Koran erwähnt, wo Allah sagt, gewiss, Allah vergibt nicht, dass Schirk mit ihm gemacht wird, aber er vergibt, was weniger als dies ist, für wen er will. Ja, also man ist trotzdem natürlich noch unter dem Willen von Allah, und man kann die Vergebung nicht erzwingen, wem er will, vergibt er, wem er will, gibt er auch die Bestrafung. Dann heißt es bei Sahih Muslim, wo es heißt, dass wer stirbt und er hat Allah nichts beigesellt, er wird das Paradies betreten. Aber wir wissen natürlich auch, dass es Sünder gibt, die davor auch bestraft werden. Das wissen wir aus anderen Hadithen, möge Allah uns allen vergeben. Aber diese Hadithe werden eben dargelegt und erklärt, um die Wichtigkeit von dem Verbot des Schirks nochmal zu unterstreichen und die Wichtigkeit von Tawhid genauso eben zu unterstreichen. Wabil walidaini ihsana. Zweitens, was kommt direkt nach dem obersten, wichtigsten Gebot? Das zweite, oberste, wichtigste Gebot, was alle Propheten ihren Gemeinschaften gelehrt haben, was hier Ibn Abbas sagt, die Mutter des Buches darstellt, unter anderem, ist mit den Eltern Ihsan zu tun. Mit den Eltern auf einem Niveau zu agieren, welches Ihsan genannt wird. Also nicht nur die Pflichten zu erfüllen, sondern auf beste und schönste Art mit ihnen umzugehen. Wie haben wir schon mal Ihsan auch mehrere Male schon definiert? In Hadith heißt es, dass du Allah so anbetest, als ob du ihn sehen würdest. Und wenn du ihn nicht siehst, so weißt du, dass er dich sieht. Das ist, was die Ibadah und so weiter angeht, wird das da so definiert. Ihsan bedeutet eben auch, dass man mehr gibt als das, was recht ist. Also nicht nur, ja, die Pflichten gerade mal erfüllen und dann, okay, mehr muss ich nicht machen, sondern darüber hinaus mehr als was das Recht ist zu tun. Und dann auch wörtlich natürlich gesehen, Ihsan ist, so handeln, dass es schön und gut ist. Schönste und beste Handeln ist. Und wie es den Eltern, jetzt spezifisch den Eltern auch, gefallen würde. So zu handeln, wie es den Eltern gefallen würde. Das Thema kommt sehr, sehr oft im Koran. An mehreren Stellen sagt Allah, und wir haben befohlen und es ist entschieden worden, dass ihr mit den Eltern Gutes tun sollt. Und oft wird eben das Thema auch, das gute Behandeln der Eltern, in einem Zug mit dem Anbeten Allahs erwähnt. Also so wie Allah Recht hat, alleine angebetet zu werden, so haben auch die Eltern Recht auf Dankbarkeit und gute Behandlung seitens der Kinder. Und das ist unbestritten. Ja, das ist ein Recht, das unbestritten ist seitens der Eltern, so wie Eltern natürlich auch Verpflichtungen haben gegenüber den Kindern, das ist natürlich auch klar, aber das ist ein Recht, was ihnen nicht bestritten werden kann oder in Frage gestellt werden kann, natürlich in ganz, ganz groben Fällen, wo sie ihre Rechte aufs Gröbste missbrauchen, da mag es so sein, aber generell gesehen ist das ein Recht, das Allah ihnen gegeben hat, aufgrund ihrer Stellung als Eltern. Allah sagt im Koran in Surah 17, Vers 23, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Und dein Herr hat befohlen, dass ihr keinen anbeten sollt, außer ihn allein, und mit den Eltern sollt ihr Ihsan tun, auf Ihsan-Weise handeln. Wie man auch sagt, بِرُّ الْوَالِدَيْنِ, ja, das ist auch eine der besten Taten. Also da gibt es ganz viele Ayat im Koran, die wir auch schon oft auch gelesen haben. Das wurde auch schon von Bani Israel, dieser Vertrag genommen. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Also das war auch schon Bani Israel geboten worden. Wie gesagt, das ist so der rote Faden von der Offenbarung Allahs, dass die Eltern gut zu behandeln ist, was Religion ist. Ja? Und dann ist es umso trauriger, wenn gerade religiöse Menschen versuchen, ihren Eltern dieses Recht abzusprechen. Im Koran heißt es ja sogar, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ. Wahrlich, wir haben den Menschen anbefohlen, seine Eltern anbefohlen, seine Mutter hat ihn Schwäche über Schwäche getragen und so weiter. Aber wenn sie dir befehlen, وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Wenn eine von denen, Eltern, sich wirklich aufs Äußerste bemühen, dass du Schirk machst mit Allah, mit etwas, worüber du kein Wissen hast, dann gehorche ihnen nicht. فَلَا تُطِعْهُمَا. Ja, dann sollst du ihnen nicht gehorchen, denn dort wird das Recht Allahs genommen. Und direkt danach heißt es dann aber, وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Aber was in die Dunya, die weltlichen Angelegenheiten angeht, begleite sie auf eine anständige Art. Also sogar mit den Eltern, die wollen, dass du Schirk machst, sollst du sogar, was in Dunya-Angelegenheiten angeht, sie auf gute Art und Weise begleiten. Gut zu ihnen sein. Also sogar der Versuch der Eltern, dich zum Schirk zu bringen, gibt dir nicht das Recht zu sagen, okay, jetzt habe ich keine Verpflichtung mehr gegenüber diesen Eltern, na'udhu billah, die wollen, dass ich Schirk mache. Nein, Eltern sind trotzdem Eltern. Ja, was das angeht, das Üble, was sie von dir wollen, sollst du ihnen nicht gehorchen. Ja, also das ist ja schon der Extremfall. Ja, das ist ja das Übelste, was Eltern von dir wollen könnten. Und das Thema findet ihr in Sura 31, Vers 14 und 15 auch noch. Findet ihr dieses Thema. Ibn Mas'ud sagte in Sahih Muslim und Sahih al-Bukhari, dass ich fragte den Gesandten Allah, sallallahu alaihi wasallam, welche Tat ist die beste? Und er, sallallahu alaihi wasallam, sagte, das Gebet zu seiner Zeit. Und ich fragte, welche dann? Und er, sallallahu alaihi wasallam, sagte, Birrul Walidain, die Frömmigkeit, die Verpflichtung gegenüber den Eltern. Und ich fragte, welche dann? Und er sagte, Al-Jihadu fi sabilillah, der Dschihad auf Allahs Weg. Dass sich äußerste bemühen, auf verschiedene Arten und Weisen, auf Allahs Weg. Ibn Mas'ud sagte dann, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hatte mir diese Worte gesagt und hätte ich um mehr gefragt, hätte er mir weiter geantwortet. Aber er hat nur noch diesen drei gefragt und dann nicht mehr weiter gefragt. Dann weiter auf der Liste von dem, was Allah uns für Haram erklärt hat, was zum absoluten Basisgrundlagen der Religion gehört. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقُ und tötet nicht eure Kinder aus Armut. نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ wir versorgen ja euch und auch sie. Also auch ihr werdet ja nicht alleine versorgt ihr euch, sondern auch ihr werdet versorgt und Allah ist auch derjenige, der auch diese Kinder versorgen wird. Deswegen tötet sie nicht aus Armut. Also einerseits befiehlt Allah also den Kindern Frömmigkeit gegenüber den Eltern, gutes Handeln gegenüber den Eltern und andererseits trägt er hier den Eltern eben auch auf, dass hier auch ihr sollt an eure Kinder und mit Aulad sind nicht nur die Kinder gemeint, sondern auch zum Beispiel die Enkelkinder. Ja, die, also alle Kinder, die aus deiner Nachkommenschaft eben kommen, also die gesamte Linie kann damit gemeint sein, aber natürlich unmittelbar erstmal die Kinder, zu denen die Güte. Und zu Güte gehört zuallererst erstmal, dass man sie eben nicht als eine Belastung betrachtet, sondern auch darin auf Allah vertraut und sich vor diesen großen Verbrechen, die in der Jahiliyyah-Araber verbreitet waren, und wir haben schon besprochen, auch heute sind sie ein leider zu großes Phänomen, dass man die Kinder tötet aus verschiedensten Gründen. Allah sagt, min imlaq, aus Armut, weil das bei den Arabern verbreitet war. In Tafsir wird erklärt, dass das bedeutet nicht, dass man aus anderen Gründen die Kinder töten darf. Ja? Also wenn Allah hier sagt, tötet sie nicht aus diesem Grund, dann heißt das nicht, oh, ich töte sie ja nicht aus Armut, deswegen, ja, aus anderen Gründen ist es ja quasi legitim. Nein, natürlich nicht, sondern das war der vordergründige Grund, warum es in der Jahiliyyah gemacht wurde. Aber jeder Grund ist natürlich unhaltbar und darin sind sich natürlich alle Menschen ja, und alle Ulama sowieso natürlich einig, dass kein Grund legitimiert, außer die Mutter ist in Lebensgefahr und Abtreibung etc., das sind natürlich Ausnahmefälle, das Kind zu töten. Und wir haben schon besprochen, dass die Araber auch natürlich andere Gründe hatten, aber Söhne vor allem töteten sie aus Armut. Auch Sahih al-Bukhari und Sahih Muslim, dass Abdullah ibn Mas'ud radiallahu an sagte, dass ich fragte den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, welches ist die größte Sünde? Und er, sallallahu alaihi wasallam, sagte, dass du Allah einen Partner beigesellst, wo er dich doch erschaffen hat. Und ich fragte, welche dann? Und er sagte, dass du dein Kind tötest aus Angst, dass er mit dir essen wird. Also, dass du ihn versorgen musst. Und ich fragte, welche dann? Und er sagte, dass du mit der Ehefrau deines Nachbarn Unzucht begehst, Ehebruch begehst. Ja, und das auch. Das heißt natürlich nicht, dass mit anderen Frauen Ehebruch zu begehen ist irgendwie besser jetzt. Aber dieses Verbrechen ist eben sowieso schon groß und dass du nach das doppelte Recht deines Nachbarn auch noch nimmst mit dieser Kabira-Sünde, macht es dann eben noch gravierender. Ja? Aber das heißt nicht, dass andere Umstände irgendwie legitimer wären. Und dann rezitierte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam folgende Ayah: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ und diejenigen, die nichts neben Allah anrufen, keinen anderen Gott neben Allah anrufen und keine Seele töten, die Allah für unantastbar erklärt hat, außer in mit Recht und die nicht Unzucht oder Ehebruch begehen. Ja, das wird im Koran erwähnt, also immer wieder auch das Thema. Diese spezielle Aya war aus Sura 25, Vers 68. Ja, also nicht aus Mittellosigkeit oder Armut. Imlaq wird auch als wirklich hungernde Armut beschrieben, also Faqa, also dass man wirklich hungert. Also auch wenn die Armut wirklich auch stark ist, ja, selbst das legitimiert nicht, dass man seine Kinder tötet. An einer anderen Stelle im Koran heißt es auch, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. Hier im Koran lesen wir ja, das tötet sie nicht aus Armut. Also ihr seid schon arm und deswegen tötet ihr sie. In einer anderen Stelle in Suratul Isra heißt es, tötet sie nicht aus Furcht vor Armut. Ja, also noch seid ihr nicht arm, aber ihr denkt, oh, wenn ich jetzt dieses Kind noch bekomme, dann werde ich aber arm werden. Deswegen lieber reduziere ich die Größe meiner Familie durch Töten dieses Kindes. Auch diese Angst ist nicht haltbar. Denn schaut mal, letztendlich ist es ja ein Mangel an Vertrauen in Allah subhanahu wa ta'ala. Ein Mangel in Vertrauen, dass Allah schon versorgen wird. Und es ist eine Angsthandlung. Ja, ein Mangel an Vertrauen und eine Handlung aus Angst heraus. Und deswegen, nicht nur deswegen, unter anderem deswegen ist es eben eine Sünde. Eine Kabira-Sünde, die Allah hier durchgehend in allen Offenbarungen verboten hat. Nahnu narzuquhum wa iyyakum, heißt es an einer anderen Stelle, im Koran, Surah 17, dass wir versorgen sie und auch euch. Ja, hier haben wir es andersrum gelesen, also Allah verspricht immer wieder, wir werden euch versorgen. Hier heißt es, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Wir versorgen euch und auch sie. Ja, also das Thema kommt immer wieder im Koran, wie gesagt, auf verschiedene Arten und Weisen vor. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنْ Und nähert euch nicht den Abscheulichkeiten. Al-Fawahish von Fahashin, Fuhush, ist Sünde allgemein, aber wird auch vor allem für, also Ma'asi, ja, Ungehorsamkeiten, ja, Sündhaftigkeiten. Mit Fuhush wird im Koran aber auch Zina beschrieben. Zina, Unzucht und Ehebruch. Ja, also Fuhush trägt schon so die Bedeutung von unmoralischen Sünden, Schamlosigkeiten, ja, moralische Verwerflichkeiten. Auch wenn Fawahish ist erstmal Al-Ma'asi. Ja, das ist so die erste Bedeutung. Aber weil im Koran eben auch Fahisha, Zina genannt wird, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً in Suratul Isra, nähert euch nicht der Unzucht, dem Ehebruch, wahrlich, es ist Fahisha. Ja, deswegen wird Fawahish auch für die unmoralischen, schamlosen Sündhaftigkeiten so vor allem dafür auch gebraucht. Ja, nähert euch nicht den Fawahish, وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشِ und hier heißt es nicht, tut nicht die Fawahish, sondern hier heißt es, لَا تَقْرَبُوا, nähert euch nicht mal. قَافْ رَابَا, also nicht mal in die Nähe gehen, nicht mal dorthin gehen, was zu dieser Sünde führen könnte. Nicht mal die Türen dafür aufmachen. Ja, also Islam, wirklich, wenn man die gesamten Hadithe betrachtet, ich würde gerne, dass ihr als Hausaufgabe zum Beispiel auch das Thema vielleicht, das schreibe ich euch nachher auf, inshallah, als Vorschlag, müsst ihr nicht, aber als Vorschlag, dass ihr mal vielleicht ein paar Aussagen des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, über das Thema Schamhaftigkeit lest. Ja, weil das ja auch so komplett, fast schon wirklich grotesk im Gegensatz zu dem steht, was die moderne Welt so, vor allem jetzt eher im westlichen Bereich, aber auch in anderen, ganz ehrlich, auch im östlichen Bereich findet man das auch immer mehr verbreitet, dass Schamlosigkeit ja immer mehr so die Norm wird, ja, und Schamhaftigkeit sowohl im äußerlichen Sinne, so wie man die Menschen so betrachtet vom Äußerlichen, als auch im Sinne, wie man sich benimmt. Ja, schamlose Sprechen, schamlose Witze machen, schamlose Dinge sehen, Schamloses auf den, ja, als zum Thema machen, Tabu brechen ist mittlerweile sehr positiv besetzt, ja, was natürlich in manchen Dingen auch wirklich positiv sein kann, wenn es den Menschen nützt, in manchen Dingen auch, aber auch wirklich sinnlos erscheint, ja, warum muss man jetzt manche Tabus brechen, die wirklich nur mehr Schamlosigkeit in der Gesellschaft verbreiten, Pornografie ist ein Riesenthema, worüber schon auch sogar also nicht religiöse Leute schreiben, inwieweit das auch der Suchtfaktor darin und die Verbreitung davon, dass Kinder immer mehr damit in Kontakt kommen, inwiefern das wirklich schädlich für die Gesellschaft, für den Menschen ist. Also ist ein großes Thema. Und im Gegensatz dazu eben, was Allah den Propheten und eben auch Muhammad sallallahu alaihi wasallam aufgetragen hat, wie wichtig die Schamhaftigkeit im Dien, in der Religion ist. Der Prophet Sassam sagte, Al-Haya'u wal-Iman, die Schamhaftigkeit und Iman sind Gefährten. Zusammen, Burana. Wenn eine davon gehoben wird, geht die andere auch mit. Also je weniger Iman, desto weniger Schamhaftigkeit. Ja, und nochmal Schamhaftigkeit. Der Prophet Sassam erklärt auch in einem Hadith, dass Schamhaftigkeit, dass du dich vor Allah schämst, ist, dass du deinen Kopf beschützt und deinen Bauch beschützt vor dem, was Allah für haram erklärt. Ich gebe euch jetzt wirklich die grobe Bedeutung von dem Hadith. Ich kann es euch nachher, inshallah, nach unserem Tafsir auch gerne nochmal vorlesen. Ja, aber das ist die ungefähre Bedeutung, dass Schamhaftigkeit also jetzt auch nicht nur immer mit Kleidung zu tun hat, aber eben auch mit der Art und Weise, wie man sich trägt, wie man sich gibt. Ich meine, Adam und Hawa wurde nicht umsonst von Shaitan als allererstes ihre Blöße gezeigt. Ja, das ist eben, was der Shaitan so tut, wie er eben arbeitet. Ja, das ist so die erste, eines der ersten Ziele, worauf er so hinarbeitet, weil sich daraus dann ganz viele andere Übel entwickeln. Und Fawahish, diese unmoralischen Sünden, Sinna, Unzucht, ganz viel, ja, das kommt nun mal von Shaitan. Deswegen, wala taqrabu, geht nicht mal in die Nähe davon. Ma zahara minha wa ma batan. Was davon offen ist, ja, was davon offen vor Leuten praktiziert wird, wa ma batan, was davon verborgen ist, was man im Geheimen praktiziert. Manche sagen auch, zahara heißt Sinna, Ehebruch. Das ist, was offen dann also wirklich ja, in die Tat praktiziert wird. Und Wama Batan, sagen manche der Ulama, heißt, dass man geheime Freundschaften pflegt. Ja, also noch nicht vielleicht Sinna macht, aber schon außerhalb der Ehe zum Beispiel Freundschaften mit Fremden pflegt, die eben in diese Richtung gehen. Ja, also offen und geheim, was direkt die Sünde ist oder was zur Sünde führen kann, haltet die Finger davon. Ja, haltet euch fern davon. All das ist eine Richtung, Richtung Sündhaftigkeit. Richtung weniger Iman, Richtung weg von Allah. Und das ist nicht die Richtung, die ein Gläubiger einschlagen sollte, gerne begehen sollte. Ja, nochmal, Zahara, was davon offen getan wird, Wama Batan, was geheim getan wird, oder eben Zahara, Sinna, direkt, und Wama Batan wäre dann geheime Freundschaften pflegen. Und das eine ja, ergänzt die andere Bedeutung. Auf jede Art und Weise, die Fawahish vermeiden. La taqrabu, geht nicht mal in die Nähe davon. Ja, wie auch zum Beispiel schlechte Freundschaften pflegen, wo jeder unanständige Späße macht und das ist auch übrigens verbreitet wirklich bei Muslimen. Ja, und das wirklich, wo man sich wundert, dass jemand mit Bart vielleicht sogar sowas sagen kann, über Ehe Späße machen, die einfach nicht angemessen sind. Ja, Allah hat nicht umsonst bestimmte Themen im, ja, das ist zwischen Ehepartnern, dass man sowas bespricht oder tut oder wie auch immer. Und das mit anderen in einer Sitzung zu besprechen oder zu sagen, anzudeuten, ist nicht Idealfall von Anstand. Ja, ist nicht der Idealfall von Anstand. Und je anständiger der Mensch ist, desto ferner sollte er sich von so etwas halten. Ja, also natürlich gibt es auch Grenzfälle vielleicht, wo es noch nicht haram ist und dies und das. Aber ja, also das, man muss wirklich aufpassen, wie sehr man vielleicht schon von einer Kultur irgendwo beeinflusst ist, die vom Shaitan sehr, sehr gefärbt wurde. Im Sinne von Schamlosigkeit, Unanständigkeiten, bestimmte Sinn von Humor, der eigentlich sehr sinnlos ist, sehr unanständig ist. Allah möge uns davor bewahren. Ist einfach nicht rein. Es ist einfach nicht rein. Und dann wird denn natürlich den religiösen Leuten immer auch gerne vorgeworfen, dass sie dann irgendwie prüde wären, ja, weil sie ja nicht unanständig sind. Und das wird quasi in dieselbe Schublade geschoben. Und dem ist natürlich nicht so. Da kommt man schon wieder in diesen Verteidigungsmodus natürlich. Gut, aber erklären muss man auch, ja, dass es erklärt wird, dass prüde sein, mittlerweile ein sehr negativ belegtes Wort auch, ja, aber ist trotzdem noch etwas anderes als unanständig sein. Oder auch gewissen Themen im Leben nicht ihren gebührenden Ernst vielleicht entgegenzubringen. Ja, und das ist auf jeden Fall ein Thema, wenn ihr die Jugendlichen betrachtet auch, die vielleicht dem mehr ausgesetzt sind, ist das auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Ja, und müsste vielleicht sogar wirklich auch mal eingehender dargelegt werden. Würde ich zum Beispiel sehr begrüßen. Das Thema von Pornografie zum Beispiel. Wie gefährlich das ist, wie sehr unsere Jugendlichen davon beeinflusst sind und wie leicht das zu bekommen ist und was für Auswirkungen das haben kann. Das vielleicht nochmal, außer dass es eben nur Haram ist, was das aus den Menschen machen kann. Ja, ich habe von einem Buch gehört, nur ich habe es noch nicht gelesen, wo diese Wissenschaftlerin beweisen möchte, dass die Gehirnstrukturen buchstäblich verändert werden, wie es auch im Suchtverhalten ja wirklich passiert, die Gehirnstrukturen verändert werden mit erhöhtem Konsum von Pornografie. Das heißt, mit anderen Worten, du kommst als anderer Mensch raus, als du reingegangen bist. Möge Allah uns bewahren. ganz, ganz viele Pädophile wurden zum Beispiel auch befragt, dass wie bist du da reingeraten als Pädophiler, also wolltest du das, wie ist das passiert? Und die haben im Interview gesagt, dass nein, ich habe mich selber überhaupt nicht so gesehen, ich habe mit Pornografie angefangen und siehe da, irgendwann bin ich auf einmal gelandet, dass die Bilder oder was auch immer, was die da konsumieren, na'udhu billah, Allah bewahre uns und halte uns fern von sowas, auf einmal immer von jüngeren Menschen wurden und immer ja, jünger wurden und siehe da, er war auf einmal jemand, den wir als Pädophil beschreiben. Möge Allah uns bewahren. Also, wala taqrabu zina, wala taqrabu al-fawahish. Nähert euch noch nicht mal diesem Schmutz, der ist durch und durch von Shaitan. Wie jede Sünde von Shaitan ist. Aber diese spezifisch, die eben damit zu tun hat. Und deswegen eben Hijab und Anstand. Wie redet man mit einem fremden Mann? Was für Signale sendet man? Ja, mit, auf welche Art und Weise gibt man sich? All das hat mit diesen Dingen zu tun. Das sind keine... Ja, wie wir auch schon oft gesagt haben, jedes Gebot im Islam hat einen Zweck, den es erfüllt. Ein Ziel, auf das es hinarbeitet. Das müssen wir wirklich nochmal zu schätzen wissen, dass Allah uns vor so viel Übel bewahrt hat. Vor so viel Schlechtigkeiten und so vielen schlechten und üblen Wegen bewahrt hat. Und wir können nur und nur nochmal dafür dankbar sein. In Sahih Muslim und Sahih Bukhari heißt es auch, dass Ibn Mas'ud radiallahu anhu sagte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: لا أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. Keiner hat mehr Ghaira als Allah. Und Ghaira werde ich gleich übersetzen, aber ich finde im Deutschen und auch im Englischen, die Übersetzung ist schwierig, muss ich sagen. Keiner hat mehr Ghaira als Allah. Und deswegen hat er die Fawahish haram erklärt, was davon Zahara und was davon Batan. Was davon offen ist und was davon verborgen ist. Und Ghaira würden wir jetzt im Deutschen übersetzen, keiner ist eifersüchtiger als Allah. Ja? Und dann muss man dann erklären, aber Eifersucht hier im Sinne von Gutem und so weiter. Ghaira kommt von Ra, rein, ja, Ra. Und die Wortwurzel selber heißt jemanden nutzen. Ja? Jemanden nutzen. Zum Beispiel die Araber sagten, Rarahum Allahu bimatar, Allah hat ihnen genützt mit Regen. Dann sagten die Araber Rarahum. Ja? Und daher, aus dieser Wortwurzel kommt das Wort Ghaira. Und Ghaira kommt dann von einer Wortstruktur, die bedeutet, um jemanden besorgt sein und ein Bewusstsein haben für das gute Benehmen des anderen. Ja? Und eine sehr eifrig sein dafür, dass der andere sich auch anständig benimmt. Also nicht nur für sich selber, mir egal, was der andere macht, sondern auch eine, was wir Ehrgefühl nennen, aber das ist ja auch schon schwierig belegt, das Wort, ja, Ehrenmord und dieser ganze Blödsinn, den leider natürlich manche verirrte Menschen auch wirklich praktizieren, was unhaltbar ist natürlich und komplett verboten ist, das muss man natürlich auch sagen, aber das Wort Ehre selber ist jetzt kein schlechtes Wort, wenn man daraus nicht etwas schöpft, was verboten ist oder schlecht ist. Ja? Und Eifersucht ist jetzt, was der moderne Mensch als etwas sehr Negatives normalerweise betrachtet. Das ist schon sehr nah an Neid. Allah weiß, ob man das dann so beschreiben kann. Allah damit beschreiben kann, na'udhu billah. Aber Allah möchte nicht und ist sehr, findet es sehr schlecht, ja, und verurteilt es sehr stark, wenn jemand Zina macht, ja, und Allah ist sehr ararahum, ja, hat Ghaira darüber und deswegen hat er das für verboten erklärt. Was? Zina und die Fawahish und alles, was dazu führt eben. Großes Thema, ihr seht schon, vielleicht kommen wir am Ende dazu nochmal, inshallah, über Schamhaftigkeit ein bisschen was zu lesen. Dann heißt es weiter, also außer, dass man die Kinder nicht töten darf, darf auch jeder andere Mord oder das Töten einer Seele ist genauso auch haram. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Und tötet keine Seele, die Allah für unantastbar, würden wir hier sagen, also für haram, ja, heilig, im Sinne von nicht, dass jeder, der läuft, ist ein Heiliger, sondern harrama im Sinne von unantastbar. Stopp. Ja, das Leben von jemandem darfst du nicht anfassen. Das ist verbotenes Gebiet. So wie die Ehre von jemandem, so wie der Besitz von jemandem. Das sind verbotene Dinge. Don't touch. Ja, das darfst du nicht anfassen. Haram Allahu illa bilhaq. Außer in Recht. Außer mit rechtmäßigem Grund. Und die wurden in der Gesetzmäßigkeit, so wie auch in den Staaten, in denen es Todesstrafe gibt, ja, darf natürlich keine, die sagen ja nicht, man darf Leute töten, sondern es gibt eben Vergehen, kriminelle Taten, die es dann berechtigen, nach einem Verfahren, nach einem Urteil, diesen Menschen das Leben zu nehmen. weil er einen so großen Schaden für die Gesellschaft darstellt oder weil er diese Strafe verdient. Ja, und so, der Islam steht auch, nicht nur der Islam, genauso auch das Judentum und die früheren Offenbarungen stehen eben auch dafür ein, dass manche Menschen, die ein bestimmtes Verbrechen begangen haben, im Islam wären das Ehebruch, also überführter Ehebruch, wäre das Mord im Sinne von Qisas, aber die Opfer können auch vergeben, das gibt es auch. Dann wäre bestimmte Arten von Rebellion gegen den Staat, die würden auch mit Todesstrafe enden. Und so gibt es eben bestimmte Dinge, die das legitimieren würden. Und das ist illa bilhaq. Und nur dann. Aber dass jemand das Recht in die eigene Hand nimmt und Leute tötet, weil er findet, die verdienen halt nicht mehr zu leben. La taqtulu nafsa allati harramallahu. Tötet nicht einen Menschen, eine Seele, eine Person, die Allah für unantastbar erklärt hat. Und das ist etwas, was jeder Prophet seinem Volk, seiner Gemeinschaft erklärt hat. Und Allah, nachdem er gesagt hat, ich verlese euch, was Allah, euer Herr, für haram erklärt hat. Ich meine, diese Formulierung ist schon relativ stark. Das hat euer Herr für haram erklärt. Und dann heißt es ja auch immer wieder, wala, wala, und macht nicht, und tut nicht das, und tut nicht dies. All diese Formulierungen sind schon eine sehr starke Art und Weise von Verneinung. Trotzdem heißt es danach noch, ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعَقِلُونَ. Auch das Kum kommt so oft vor. Ja, ذَلِكُمْ, dies, o ihr, dies wurde euch, وَصَّاكُمْ, er hat euch anbefohlen. Das ist eine starke Anordnung an euch, o ihr, die euch anbefohlen wurde, warum? Auf das ihr begreifen möget, auf das ihr euren Verstand nutzen möget. Begreifen, Verstand nutzen, beides ist in Da'aqilun, von Aql, Verstand, Intellekt, La'allakum, auf das ihr vielleicht, La'allak kann beides heißen, Da'aqilun, auf das ihr begreifen möget. Ja, also außer mit in Haq, wie in der Schlacht, im Kriegszustand natürlich, Rajam für Zani, Qisas, die Steinigung für den verheirateten Ehebrecher und so weiter, Qisas, das sind die paar Dinge, die das rechtlich gesehen legitimieren würde, innerhalb eines Rechtssystems. Ja, und das wird also nochmal bestätigt und bekräftigt. Dies ist das, was Allah euch anbefohlen hat. Wassa kommt von Wasiya. Ja, wir übersetzen das als Testament, aber jeder Befehl, der wichtig ist und anbefohlen wird, die kann man Wasiya nennen. Entschuldigung. Ja. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte auch in Sahih Muslim, Sahih Bukhari, dass das Blut eines Muslims, der bezeugt, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass ich der Gesandte Allahs bin, ist haram. Außer in drei Fällen, also er redet hier von Muslim, ja, sogar Muslim, ja, außer in drei Fällen, eine verheiratete Person, die Zina begeht, Leben um Leben und derjenige, der die Religion verlässt und die Jama'a verlässt, also die Jama'a der Muslime verlässt, also den, im Sinne von die Gemeinschaft der Muslime verlässt. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, in einem anderen Hadith auch, bei Bukhari sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch, derjenige, der eine Person tötet, die einen Vertrag mit den Muslimen hat, einen Vertrag für Schutz, also eine Dhimmi-Person, ja, eine Person, die im Schutzverhältnis mit den Muslimen steht, diese Person, der so einen Menschen tötet, wird nicht den Duft des Paradieses vernehmen oder Duft riechen, obwohl der Duft des Paradieses von einer Distanz von 40 Jahren wahrgenommen werden kann. Ja, also er wird so weit weg sein vom Paradies, und dass er das noch nicht mal riechen kann, diesen Duft vom Paradies, obwohl das 40 Jahre lang weit reicht, der Duft des Paradieses, derjenige, der einen Mu'ahidan, jemand, der einen Mu'ahada mit einem muslimischen Gemeinschaft hat, wie Dhimmi-Leute zum Beispiel, über den hat der Prophet Sassam sowas gesagt. Ja, das Hadith kommt auch bei Ibn Majah, Tirmidhi und anderen vor. Genau, tötet keine Seele außer mit Recht. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ und nähert euch nicht dem Besitz des Waisenkindes, al-Yatim, das Wort hatten wir schon einige Male, in Islam ist jemand Yatim, der keinen Vater hat, und zwar bis, dass er das Erwachsenenalter erreicht hat. Ja? Und man sagt, das ist, bis er das Reifealter erreicht hat, diese Bolura. Und das kann dann variieren, je nach Rechtsschule und je nach, denke ich auch, was die Rechtsschule sagt über die Leute in ihrer Zeit, wann die ein bestimmtes Reifealter erreicht haben. Das kann so ein bisschen variieren. Ja? Aber also ein erwachsener Mensch würde nicht mehr als Yatim bezeichnet werden, weil er kann ja jetzt für sich sorgen. Ja, das ist eben dieser Rechtsunterschied. Nähert euch nicht dem Besitz des Waisenkindes. Das Thema haben wir auch schon lang und breit in Surat An-Nisa besprochen. Wenn jemand zum Beispiel die Verantwortung für ein Waisenkind übernimmt und er hat dann eben auch die Verantwortung für das Erbe des Waisenkindes, die Gelder, die Finanzen, und er versorgt das Kind, ja, deswegen kann er ein bisschen was von diesen Finanzen nehmen. Wenn er aber genug hat, selber, und er könnte das Waisenkind auch so versorgen, dann soll er sich davon fernhalten. Das haben wir alles in Surat An-Nisa besprochen. Aber sagen wir mal, er muss jetzt diese Finanzen gebrauchen, weil sonst kann er das Kind nicht aufziehen oder dafür sorgen. Dann soll er wirklich nur so viel nehmen, wie rechtens ist. Ansonsten soll er sich dem Besitz des Waisenkindes nicht nähren. Und wenn er das tun sollte, das haben wir auch im Koran schon gelesen, dann verzehrt er Feuer in seinem Bauch, der den Besitz eines Waisenkindes unrechtmäßig verschlingt. Also das ist keine kleine Sünde. Das ist hier, sehen wir auch, die Grundlagen der Religion, dass man die Schwachen schützt und nicht ausbeutet. Und Yatim, ein Waisenkind, ist ja wirklich wie ein Symbol für Schwäche in der Gesellschaft. Der hat keinen, der auf ihn aufpasst, ihn schützen kann, vor Ausbeutung schützen kann. Und deswegen ihr, ja, die in Verantwortung stehen, ihr seid verantwortlich, fürchtet Allah und nähert euch nicht mal. Nicht, benutzt ihn nicht, nähert euch nicht mal, und hier ist gemeint, auf unrechtmäßige Weise nähern, dem Besitz des Waisenkindes. Das hatten wir auch damals in Surat al-Baqarah schon besprochen, wenn ihr euch erinnert, dass Ibn Abbas sagt, dass als die Aya offenbart wurde, وَلَا تَقْرَبُ مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنٍ, und kommt dem Besitz des Waisen nicht nah, außer in bester Art und Weise. Und die Aya, إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَ ظُلْمًا, wahrlich die, die den Besitz des Waisen auf unrechtmäßige Art verschlingen. Ja, also diese Ayat wurden offenbart. Wurden die Verantwortlichen für Waisen, also die Leute, die auf Waisenkinder aufpassten, was weiß ich, der Sohn vom Bruder oder, ja, oder aus der Verwandtschaft oder haben ein Waisenkind bei sich aufgenommen oder wie auch immer, die waren dann so verängstigt, als diese Ayat offenbart wurden, dass sie anfingen, getrennt zu kochen. Also eine Speise für die Waisenkinder, damit sie bloß nicht davon essen. Ja, dass die Besitztümer bloß nicht vermischt werden. Und das wurde natürlich dann sehr schwer für die auf die Dauer, weil wenn du immer separat kochst, dann bleibt viel übrig und schwierig. Es wurde einfach schwierig, das auf lange Sicht zu tun. Und für die Sahabe wurde das schwierig und sie sprachen darüber mit dem Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, und Allah sandte daraufhin die Aya in Surat al-Baqarah herab, Aya 220, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ. Sie fragen dich über die Waisenkinder, sprich, für sie Gutes zu wollen, ja, für sie Besserung zu wollen, das ist gut, und wenn ihr euch mit ihnen mischt, so sind sie eure Brüder. Also ihr seid eine Gemeinschaft, die sind wie eure Brüder in der Religion eben, mischt euch, esst mit ihnen, das ist nicht damit gemeint, aber ihr sollt Besserung, Gutes für sie wollen. Darum geht es. Ja, und nicht um diese Äußerlichkeiten, ja, dass man alles ganz korrekt teilt und dies und das. Nein, natürlich leben und ja, wo man sich mischen muss und wo das auch gut ist, das soll man auch tun. Aber für sie Besserung wollen, beutet sie nicht aus. Ja, Ausbeutung, Erniedrigung, Ungerechtigkeit ihnen gegenüber, das ist, was man vermeiden soll. Ja, bis dass sie eben, hatta yablugha ashuddahu, bis dass das Waisenkind eben seine Vollreife erlangt hat. Ashud kommt von Shidda, Stärke, bis es seine Stärke erreicht hat. Yablugha von Bulura, ja, das Wort kennen wir schon, Balam, Lam, Rein. Balara heißt erreichen, ja, erlangen, bis es das seine Vollreife erreicht hat. Damit ist gemeint, was das Waisenkind angeht, bis es das eben Al-Bulur ma'arusht, bis dass es eben auch körperlich reif ist, aber eben auch verstandsmäßig Vernunft erlangt hat. Das haben wir auch in Surat An-Nisa schon besprochen, dass derjenige, der auf ein Waisenkind zum Beispiel aufpasst und der hat jetzt sein Erbe auch verwaltet, dann soll er dieses Waisenkind, wenn es dann langsam erwachsen wird, immer wieder prüfen und urteilen, ob es jetzt Vernunft vernünftig genug ist, dass es eben seine Gelder entgegennehmen kann. Nicht, dass es noch so jung und unreif ist, dass er in einem Tag alles ausgibt für Sinnlosigkeiten. Ja, und man hat gesagt, ja, aber Hauptsache, das Geld muss jetzt ihm gegeben werden. Nein, es soll ja auch sinnvoll sein, dass man ihm das Geld dann übergibt und sagt, hier, jetzt kannst du alleine drauf aufpassen, prüft eben seine Vernunft, seine Fähigkeit, damit vernünftig umzugehen. Und das ist hier auch gemeint, also nicht nur physisches Reifsein, aha, okay, du hast jetzt Barthaare, hier hast du dein Geld, aber im Kopf ist es noch wie 13 oder ja, wie auch immer. Und körperlich hat nur ausgewachsen, was ja bei vielen Jugendlichen wirklich der Fall ist, sondern auch wirklich seine Rushd, ja, überprüfen. Und das wird eben ergänzt, das Thema in Surat An-Nisa. وَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ. Und auch Grundlage der Religion ist, gebt volles Maß, aufu, etwas voll und ganz erfüllen, von Wafa, ja, die Loyalität, sagt man ja auch, Wafa. Wa'aufu, gebt voll und ganz, al-keila, das Maß, wal-mizana, und das Gewicht. Keil kommt von kaf ya lam, keil, das benutzt man für flüssiges Messen, also wiegen würden wir das ja, der Länge nach etwas messen. Und auch Getreide zu wiegen, also mit einer bestimmten Maßeinheit, dafür sagt man auch Mikyal. Ja? Sagen wir mal hier messen, ja? Wenn ihr etwas messt, bemessen, ja, im Handel zum Beispiel, wal misana, alles was man so wiegt, Gewicht geben, von wazen, wow sei nun, was immer ihr messt und wiegt im Handel, im Geben und Nehmen, was immer ihr tut, bilqist, gebt volles Maß und Gewicht und handelt in Gerechtigkeit. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Wir erlegen ja keiner Seele mehr auf als das, was sie zu leisten vermag. Also all das, was euch bis jetzt verboten wurde, in diesen Ayat, die wir jetzt gelesen haben, nichts davon ist so, dass der Mensch das nicht tun könnte. Ist alles so, wie der Mensch ist, gut und relativ einfach. Ja, hier und da muss er mit seinem Nafs ein bisschen kämpfen oder ja, muss er seinen inneren Trieb vielleicht ein bisschen runterdrücken, aber ist alles in der machbaren Grenze von dem, wie der Mensch erschaffen wurde. Ja, also Allah gibt euch keine Verpflichtung, die schwerer wäre für euch umzusetzen. Allah sagt auch über dieses volle Maß, in einer anderen Stelle im Koran, Surat al-Mutaffifin, werden wir auch gewarnt, dass Waylul lil-Mutaffifin, wehe denen, die das Maß kürzen. Alladhina idha iktalu ala an-nas yastawfun, wenn sie die Menschen für sie wiegen, dann verlangen sie volles Maß, ja, dann wollen sie ihr volles Recht. Und wenn sie aber umgekehrt für andere abwiegen oder messen, dann geben sie hier und da ein bisschen weniger. Und das ist, was ist das für ein Charakter? Ja, volles Recht für sich verlangen, ich will Gerechtigkeit, ich will hier, da wurde ich erniedrigt, da wurde ich das gemacht und da wurde mir was gesagt. Und wenn du aber andere Menschen behandeln sollst, dann nimmst du hier ein bisschen was weg und da ein bisschen was weg und sagst dem anderen, er soll sich doch bitte nicht so anstellen. Na'udhu billah. Ja, und das ist genau das, was alle Propheten ihren Folgern nicht beigebracht haben. وَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ. Aufu hätte schon gereicht. Gebt volles Maß und Gewicht. Aber dann noch dazu sagen, بِالْقِسْطِ, also mit dem, nicht die geringste Ungerechtigkeit darf darin enthalten sein. Voll geben. Deswegen in manchen muslimischen Ländern, also da, wo natürlich Gläubige sind, so eine Tradition gab es wohl mal, ich habe selber jetzt nicht erlebt, aber ich habe das so gehört, diese Tradition, dass man so ein bisschen mehr gibt, als was der Kunde eigentlich haben will. Also dort, wo noch abgewogen wurde, ja, in manchen Ländern wird auch leider noch extra ein Gewicht dran gehängt, damit man noch weniger geben muss, das gibt es leider auch. Aber ja, eben auch diese Dings, dass man extra noch ein bisschen mehr gibt, damit man auf jeden Fall auf der sicheren Seite ist. Ihsan macht, das ist Ihsan zum Beispiel. Ja, mehr geben, besser als zu wenig geben. Immer auf der sicheren Seite sein. Möge Allah uns vergeben, wie viel man sich da schon wirklich versündigt. Ja? Ein Mangel und noch ein Mangel und noch ein bisschen weniger. Stellt euch mal vor, nur 50 Leute, denen ihr immer so 0,5% weniger gegeben habt. Und ich meine jetzt nicht nur in wirklich messbaren Dingen. Ja? Es gibt andere Rechte, die man nicht messen kann. Mit Kilo oder mit Pfund oder wie auch immer. Ja? Und hier habt ihr mal ein bisschen weniger und dann noch mal ein bisschen weniger und hier noch ein Stückchen und da noch ein Stückchen. Was für ein Berg das wird im Laufe der Zeit. Möge Allah uns vergeben. Ja, und noch mal, hier ist nicht nur gemeint im Sinne von Handel, Maß und Wiegen, sondern überall, wo man gibt und nimmt und auf Recht oder Gerechtigkeit achtet, überall kann das gemeint sein. La nukallifu, dieses Nukallifu, ja, diese Kulfa sagt man auch, heißt Taklif, auch kommt das Wort daher, dass man jemanden etwas aufträgt, aufbürdet, was für ihn schwer ist, worin für ihn eine Härte ist. Ja? Und Allah sagt, la nukallifu, wir bürden euch nichts auf, was für euch schwer wäre. Oder so schwer wäre, dass er nicht die Kraft hätte, das zu tragen. Und das bedeutet eben auch, wie die Ulama auch sagen, dass jeder, der aufrichtig bemüht ist, diese gesamten Gebote umzusetzen und zu praktizieren, und wer dann noch hier und da Mängel hat und aber wirklich ehrlich versucht, sein Bestes, persönliches Bestes zu tun, der Rest möge Allah ihm dann vergeben. Ja, Allah vergibt vieles. Allah vergibt vieles und erfordert nicht mal von uns ein Ideal, ja, und weiß von uns, dass wir Sünder sind und Verfehlungen haben werden, Mängel aufweisen werden. Aber das aufrichtige Bemühen, das muss schon sein. Zum Beispiel auch, la lukallifu nafsan illa wus'aha, das hatten wir auch am Ende von Surat al-Baqarah. Wenn jemand nicht stehen kann, dann wird er nicht darüber gefragt, warum er im Sitzen betet. Das wird nicht mal gefragt. Kein Problem, bete im Sitzen. Wenn jemand nicht Geld hat, wird er nicht nach Zakat gefragt. Wenn jemand nicht reisen kann, wird er nicht nach Hajj gefragt. Wenn jemand krank ist, wird er nicht nach dem Fasten gefragt. Also, illa wus'aha, so viel wie ihr schafft, so viel wie ihr könnt. Aber ja, Bemühung muss sein. Aufrichtigkeit muss sein. Seid ehrlich mit euch selber. Erkennt Shaitan und erkennt die Verfehlungen. Das ist doch nicht zu viel vom Menschen verlangt, der die beste Schöpfung ist von Allah, der so viel gegeben wurde. Und auch den Menschen ist geboten, wa idha qultum fa'adilu. Und ich finde diesen Teil von den Ayat, finde ich wirklich ja, aufrüttelnd, ja, ich will nicht sagen beängstigend, aber doch schon irgendwie beängstigend. Und wenn ihr sprecht, dann seid gerecht. Wenn ihr sprecht, seid gerecht. Jetzt haben manche Ulama gesagt, das ist hier im Sinne von, wo man eine Zeugenaussage gibt. Weil danach heißt es ja, walau kana dha qurba. Und selbst wenn es gegen die Verwandten gehe. Dha qurba ist der, der die Nähe besitzt, das ist der Verwandte. Ja, weil er dir näher steht als andere Menschen wegen der Blutsverbindung. Ja, das ist der Verwandte. Und deswegen sagen manche, Qultum hier im Sinne von, wenn ihr eine Zeugenaussage gebt. Aber andere sagen, nein, alles, was an Worten von Wahrheit sagen, Falsches sagen, eine Aussage sagen. Und selbst wenn eine Aussage gegen die Verwandten geht, aber sie ist wahr und sie ist gerecht und sie ist auch angemessen natürlich, ja, und weise, all diese Dinge müssen auch sein. Aber das Mindestmaß, fa'adilu, seid gerecht. Mit anderen Worten hieße das ja, weil Allah spricht hier von Haram und Halal, Harrama Rabbukum, wir reden hier von Haram, nicht gerecht zu sein in der Rede ist dann also Haram. Möge Allah uns allen vergeben, wenn wir uns nach diesem Maßstab beurteilen und analysieren, dann ja, deswegen sagte ich beängstigend. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. Und in einer anderen Stelle im Koran heißt das, und selbst wenn es gegen euch selbst geht. Selbst wenn es gegen euch selbst ginge, das Wort der Gerechtigkeit muss sein. Was ich auch leider manchmal finde, dass das Wort der Gerechtigkeit wird immer gleichgesetzt mit dem Wort der Härte. Ja? Und das muss jetzt auch ein Wort sein, auf jeden Fall, was keinem gefällt. Je härter, desto besser. Manchmal kann das so sein, weil vielen Leuten wird das Wort der Wahrheit nicht gefallen. Deren Interessen in Lüge ist, denen wird das nicht gefallen. Das mag ja wirklich auch ganz oft der Fall sein, aber das heißt, gib dir nicht das Recht, frech zu reden mit den Menschen, respektlos zu reden, auf eine Art und Weise zu reden, die andere entblößt, auf eine unnötige Art und Weise. Das ist damit ja nicht gesagt. Ja, und das muss man dann ein bisschen vielleicht unterscheiden und sich nicht daraus einen Freibrief basteln. Wirklich, also, weil man erlebt das ja auch leider ganz oft. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا. Und das kann nochmal irgendeine Aussage oder im Sinne von einer Shahada, ein Zeugnis ausgeben, فَعَدِلُوا. Und versucht, das Korrekte an Rede zu treffen. As-sawab. Ja, das rechte Wort zu treffen. Ja, und neigt euch nicht zum Freund, ja, und sprecht ihm zugute und spricht nicht extra gegen den Feind, obwohl das die Wahrheit ihm zugutekommen würde, sondern versucht, das Gerechtigkeit zu praktizieren, gerecht zwischen den Menschen zu sein. Denn dies hat Allah geboten. Wie Allah im Koran auch sagt, in Surah Nisa, glaube ich, haben wir das schon besprochen, Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bilqist. Ja, steht ein für Allah als Zeugen in Gerechtigkeit. Wa bi'ahdi Allahi awfu, und mit dem Bund Allahs gebt volles, ja, gebt ihn voll, erfüllt ihn ganz und gar, haltet den Bund mit Allah. Darüber haben die Ulama gesagt, das kann jetzt jeder Bund sein, der auf Allah zurückgeführt wird. Entweder die Sachen, die Allah uns aufgetragen hat, und ja, also Allah hat uns aufgetragen und wir haben irgendwo versprochen, dass okay, wir werden das tun. Also alles, was in der Scharia ist, alles, was uns gerade gesagt wird, das ist der Bund Allahs. Dann auch, was, wovon Allah will, dass wir das einhalten. Und das sind auch die Bündnisse und Versprechen, die wir Menschen untereinander machen. Das kann auch Ahdillahi sein. Ja, also das haben die Ulama gesagt, ob jetzt zwischen uns und Allah oder zwischen Mensch und Mensch. Haltet den Bund Allahs ein. Also alles, wovon Allah will, dass es eingehalten wird, haltet es ein. Das ist die Grundlage der Religion, die Versprechen zu halten. Da fasst man sich da wirklich, also ich weiß nicht, ob es mir jetzt nur so geht, ich mich hier alleine aufrege und brüskiere, ja, kann ja sein, aber ob ihr auch vielleicht denkt, dass, wo ist das denn hin heute, wenn wir anderen Menschen die Religion erklären? Ist es das, woran wir vordergründig denken? Dass hier Religion ist vor allem gerecht sein, sogar in der Rede, volles Maß geben und die Versprechen einhalten. Ist es das, woran Menschen denken, wenn sie Muslime sehen und sagen, boah, ja, der lebt echt ja so. Ja, wirklich, Wahnsinn. Oder ist es sogar das, was wir selber schon suchen müssen? Untereinander, das ja stimmt, wo ist das denn? Amana ist Amana halten nicht ein Thema unter uns geworden, dass jeder sich beklagt, auch die Muslime kennen keine Amana mehr? Ist es nicht so, dass wir wirklich daran arbeiten müssen, das wirklich wieder zum Leben zu bringen, jeder alleine für sich und auch gegenseitig? Ja, also das sind doch Dinge, ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ. Dies hat er euch anbefohlen, nachdem er schon gesagt hat, حَرَّمَ رَبُّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ, auf dass ihr euch erinnern möget. Darum geht's vor allem. Das ist die Grundlage der Religion. Wenn ihr religiös sein wollt, das ist das Minimum. Das ist die Basis. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُ. Gerechtigkeit, Versprechen halten, Vertrauenswürdigkeit, Verlässlichkeit. Das sind doch dann die Dinge, die darauf wachsen. Ja, und manche sagen auch, der Ulama, diese Ahdillahi können auch die Schwüre sein, die man halten soll. Aber das gehört ja zu den Versprechen. Ja? Versprechen, den du in einem Art Schwur geäußert hast. Und dalikum wassakum, wassa, nochmal, dieser Hukum wird euch bekräftigt. Ja, also nochmal, das wird euch befohlen. Das wird hier quasi gesagt. Ja, also nicht nur, ach ja, stimmt, das war euch befohlen worden. Das wird euch befohlen und nochmal befohlen. Hört darauf, das wird euch nochmal befohlen. Vergesst es bloß nicht. Handelt gewiss danach. Und dann heißt es nach all diesen Ahkam, die, wie Ibn Mas'ud sagte, das ist die Wasiyah des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, auf dem sein Siegel ist, heißt es nochmal zur Bekräftigung und Bestätigung, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, und dies ist mein Weg, ein gerader. Ich meine, wir als Muslime, wir bitten Allah täglich, اِهْدِنَا الصِرَاطَ الْمُسْتَقِيمًا. Und dann sagt Allah hier im Koran, hier habt ihr ihn. Das ist der gerade Weg. Ich meine, da müssten wir eigentlich in Freudentränen ausbrechen und sagen, Mensch, ich bitte Allah täglich mehrere Male um diesen Weg. Und hier hat Allah in mir im Detail beschrieben, dass das ist der gerade Weg. Wir müssten so dankbar sein dafür und uns so bemühen, diesen Weg zu befolgen. Fattabi'uhu. So folgt ihm jetzt auch. So folgt ihm, diesem geraden Weg. Mein Weg, ein gerader. Allahs Weg, Dinul Islam. Und das ist, was allen Propheten geboten wurde. Wala tattabi'u subula. Und folgt nicht den Wegen. Welche Wege sind das dann, die hier gemeint sind? Alle Wege, die nicht dieser gerade Weg sind. Alle Wege, die weg von diesem geraden Weg führen. Die nicht das beinhalten, was wir gerade an Ahkam uns gelehrt wurde. وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُولَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ. Dann würden diese Wege euch auseinanderführen, spalten, wegführen von diesem geraden Weg. An Sabilihi, von seinem Weg. Logisch, ja, wenn ihr nicht den geraden Weg folgt und anderen Wegen folgt, dann ist ja klar, wenn ihr nicht die Autobahn weiterfährt, die ihr wollt, die zum Ziel führt, sondern irgendeine Ausfahrt genommen habt und euch dann 5 Kilometer später aufregt, dass, mein Gott, warum führt ihr nicht zum selben Ziel? Das geht nicht, ja, dann müsst ihr euch selber beschuldigen, dass, wieso bist du nicht auf der Straße geblieben, die zu deinem Ziel geführt hat. Ja, nehmt keine Ausfahrt vorher, die zu einem anderen Ziel führt. Fatafarraqa bikum. Dieses Tafarraqa ist, also weist auf die Zukunft, es wird euch auseinanderführen, Farak machen, ja, spalten, wegtrennen, es wird euch trennen von dem, seinem Weg. Und Tafarraqa war eigentlich Tatafarraqa. Also ist ein Modari-Wort, ist ein Gegenwartswort, aber das erste Ta wurde geschluckt. Ja, das ist so im Arabischen möglich, aber das ist ein Modari-Wort, ist ein Gegenwartswort. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Ja, also all das, was wir jetzt gerade gelesen haben, sind die Tugenden, die in jeder Fitra enthalten sind, also auch Menschen, die auf ihrer natürlichen Veranlagung sind, auf die Allah die Menschen geschaffen hat. Ja? Mit gewisse Dinge sind den Menschen mitgegeben. Das macht man nicht. Das ist echt interessant auch, dass sogar Naturvölker, die wirklich schon heftigen Schirk sogar manchmal machen, aber die meisten, über die man weiß, geforscht hat, gelesen hat, und Allah weiß am besten, hatten auch irgendein Konzept von Nikah, also eine Eheschließung. Ja, und irgendwo war Zina etwas, was verpönt war. Ja, oder nicht die Norm war. Oder nicht so gut angesehen war, wie eben das Ehebündnis. Ja, das habe ich letztens in einem, hat irgendein, was, Soziologe oder jemand, weiß ich jetzt leider nicht mehr, der das erwähnt hat, dass sogar die Naturvölker, obwohl sie, ja, vielleicht aufgrund ihrer Fitra, und Allah weiß am besten, jeder Mensch mag Gerechtigkeit. Woran merkt man das spätestens? Wenn er Gerechtigkeit für sich einfordert. Ja, keinem Menschen gefällt es, ungerecht behandelt zu werden. Ja, was ihm gefällt, vielleicht andere ungerecht zu behandeln, aber da sieht man auch, irgendwo in der Fitra ist Gerechtigkeit verankert. Ja, also das ist, ja, und wenn die Fitra versagt oder so verunstaltet wurde, dann hat jeder Prophet das nochmal, la'allakum tadhakkarun, als Erinnerung, als Auffrischung, als Wiederermahnung, das immer wieder gesagt, von Adam alaihi salam bis Muhammad, dies ist der gerade Weg von Allah. Das ist der Din, woraus der Din vor allem besteht. Ja, und deswegen soll man diesem Weg folgen und immer wieder sich überprüfen, ob man denn noch auf diesem geraden Weg ist. Wie erkennt man diesen geraden Weg? An den Zeichen, die Allah uns in diesen Ahkam gegeben hat. Ja, mache ich das alles noch? Habe ich mich zu sehr entfernt von einem dieser Dinge? Immer wieder auf diesen geraden Weg halten und nicht den anderen Wegen folgen. Ibn Abbas radiallahu an kommentierte diese Aya, وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ, und auch die Aya, also dasselbe Kommentar für diese Aya und eine andere Aya, أَنْ أَقِيمُ الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ, und etabliert den Dien und spaltet euch nicht davon. Das ist in Surah 42. Für diese zwei Ayat sagte Ibn Abbas, Allah befahl dem Gläubigen, zu der Jama'a der Muslime zu halten, und er verbot ihnen, sich zu spalten und so sehr zu disputieren, dass man sich spaltet. Und er unterrichtete uns auch, dass die, die vor uns waren, vernichtet wurden wegen ihren Spaltereien und ihren Disputierereien über die Religion Allahs. Das war der Kommentar von Ibn Abbas über diese Ayat. Und das wird bestätigt in vielen Ahadith und anderen Ayat aus dem Koran, die wirklich das Abspalten von der Gemeinschaft der Muslime strengstens verbieten. Imam Ahmed überliefert von Abdullah ibn Mas'ud, dass er sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam zeichnete eine Linie mit seiner Hand, also in den Sand rein, und sagte dann, Hada sabilullahi mustaqima. Dies ist der Weg Allahs, der gerade, der ein gerader ist. Und dann malte er Linien zu rechten und zu linken von dieser geraden Linie. Ja, so wie eine Autobahn mit Ausfahrten, müsst ihr euch vorstellen. Ja, der moderne Mensch braucht so ein Beispiel. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dies sind die anderen Wege. Und auf jedem Weg sitzt ein Shaitan, der dazu ruft. Also weg vom geraden Weg. Und dann rezitierte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam diese Ayah, die wir gerade lesen: Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi und so weiter. Jetzt versteht ihr die Ayah schon selber. Ja, bei Imam Ahmed und anderen wird das Hadith überliefert. Dann auch in einem Hadith, das hatten wir damals in Suratul, ich glaube in Al-Fatiha haben wir das Hadith auch schon mal erwähnt, von Imam Ahmed, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah gibt ein Gleichnis von dem geraden Weg und an den zwei Seiten von diesem Weg gibt es zwei Wände, die Türen halt, also die Türen haben. An den Wänden dieses geraden Weges gibt es Türen. An diesen Türen gibt es Vorhänge, die heruntergelassen wurden. An dem Tor dieses Weges gibt es einen Rufer, der ruft, oh Leute, kommt und begeht den geraden Weg allesamt und spaltet euch nicht. Kommt alle hierhin. Und ein anderer Rufer, der von oben von diesem Weg auch ruft, der den Leuten zuruft, die den Vorhang an den Wänden, die an der Seite eingelassen sind, an der Seitentüren eingelassen sind, wenn jemand den Vorhang hochheben will, sagt ein Rufer von oben, wehe dir, öffne nicht diese Tür, denn wenn sie für dich geöffnet wird, wirst du auch in ihr reingehen, also wirst du sie auch durch sie reingehen. Der gerade Weg, sagte der Prophet s.a.w., ist Al-Islam, die zwei Wände sind die Grenzen Allahs, die geöffneten Türen führen zu den Verboten Allahs und der Rufer auf dem Tor am Anfang des Weges ist das Buch Allahs, das zum geraden Weg einlädt. Und der Rufer, der von oben her ruft, ist die Ermahnung im Herzen jedes Muslims. So wie das Gewissen im Herzen jedes Muslims. Bei Tirmidhi und bei anderen wird das auch überliefert. So folgt nicht den anderen Wegen. Ja, und hier sehen wir wieder so auch wie das Licht im Singular beschrieben wird, wird auch der gerade Weg hier im Singular beschrieben. Die Irrwege werden im Plural beschrieben, so wie die Dulumat, die Dunkelheiten in Plural beschrieben werden. So werden auch die verschiedenen Irrwege in Plural beschrieben, denn man kann auf viele Arten und Weisen irre gehen. Möge Allah uns bewahren. Möge Allah unsere letzte Tat, mit der Allah uns abberuft, eine rechtschaffene Tat sein lassen. Möge Allah uns auf dem geraden Weg abberufen und uns nicht davor den geraden Weg verlieren lassen. Möge Allah uns beschützen. Das Thema hatten wir schon auch in Surat al-Baqarah. Allahu waliyu alladhina amanu yukhrijuhum min al-dhulumati ila al-nur walladhina kafaru awliya'uhum al-taghut yukhrijunahum min al-nuri ila al-dhulumat. Zu den Dunkelheiten. Ja, das übersetze ich jetzt auch nicht mehr für euch, das könnt ihr schon. Ja, und nochmal, all diese Dinge, die wir jetzt gelesen haben, sind Kabira-Sünden. Wer gegen etwas davon geht, kann den Weg verlieren. Allah möge uns Tauba eingeben, Allah möge uns bewahren. All das, Allah sagt, wir bürden keiner Seele mehr auf, als das, was sie tragen kann. All das kann der Mensch tun. Er soll sich bemühen, das zu tun, das einzuhalten. Er muss sich wirklich nur entschließen und wollen und Dua machen natürlich, dass Allah ihn vor dem Schlechten und Üblen bewahrt. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Dies wird euch anbefohlen, auf dass ihr gottesfürchtig werden möget. Und wörtlich, auf dass ihr euch hüten möget. Wenn ihr euch schützen wollt vor der Unzufriedenheit Allahs, vor dem Irregehen, dann haltet euch an diese Gebote. Und ich würde wirklich gerne, sollen wir uns vielleicht gemeinsam vornehmen, dass wir diese Ayat auswendig lernen? Ich meine, immerhin, sie werden Ummul Kitab genannt, so wie Surat al-Fatiha schon, also ja, haben einen großen Stand. Das ist das, was der Prophet sallam gelehrt hat, was jeder Prophet gelehrt hat. Das ist die Basis der Religion. Ja, und so haben die Sahaba diese Verse auch verstanden. Ja, wer möchte, nehmen wir uns mal gemeinsam vor. Ich kann euch gerne abfragen auch, damit ihr ein bisschen motiviert seid, dass wir diese Ayat auswendig lernen. Ja, und sie im Herzen bewahren und inshallah auch in den Taten bewahren. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.